Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in einer Bar. 7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.
Hör mal, Hertha, ich glaub's nicht, ne? Ich hab hier gefühlt hunderte Folgen Bier im Stehen mit dem René gemacht und heute das erste Mal, dass der mich versetzt. Kannst du dir das vorstellen? Der René ist einfach nicht gekommen. Schreibt er mir hier gerade Wahlkampf und viel zu tun und so. Ich weiß, der Junge hat immer viel zu tun, der setzt sich ja auch kräftig ein und so, aber meiner Stimme scheint er sich ein bisschen zu sicher zu sein, denke ich mir, weil ich sitze jetzt hier bei dir am Tresen und der Junge versetzt mich hier mit dem Bierchen. Muss ich wahrscheinlich irgendwie mal jemand anders in der Kneipe raussuchen, mit dem ich irgendwie quatschen kann. Guck mal, da vorne läuft der Aki vorbei. Mensch, Aki, hi!
Hi, grüß dich!
Na? Komm hier, setz dich mal zu mir an den Tresen.
Ja klar, warte. Hertha, tu mir auch mal eins, bitte.
Ah, sauber. Komm, die kommen in der Flasche, dann sind die auch schneller fertig hier. Dann müssen wir nämlich jetzt nicht in 7 Minuten fertig werden, weil ich glaube, mit dem Aki habe ich einiges zu bereden.
Oh ja, da ist einiges zu erzählen im Moment.
Aki, Hertha kennt dich, glaube ich, gar nicht. Du bist gar nicht so oft an unserem Tresen hier. Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die kennen dich wahrscheinlich auch gar nicht, obwohl du in Kamp-Lindfort mittlerweile bekannt bist. Aki, erzähl mal was zu dir. Wer bist du?
Ja, in der Tat. Mittlerweile kennen mich wirklich relativ viele Leute in Kamp-Lindfort. Das hat sich aber erst vor einer Woche so zugetan. Also bis dato war ich, glaube ich, relativ unbekannt. Ich wohne zwar jetzt 5 Jahre hier, aber habe mich immer schön im Hintergrund gehalten. Ja, und vor einer Woche hat meine Frau die glorreiche Idee gehabt, bei Facebook kam ein Hilfeaufruf. Es waren ein paar Leute aus der Ukraine im Ägyptenurlaub und am 5. Tag der Reise begann dann der Krieg in Ägypten. Die durften 10 Tage länger im Hotel bleiben und mussten dann aber irgendwo hin. Und die wurden an dem Tag in der Tat wirklich 3-mal in einen Bus gesetzt, zu einem Flughafen gebracht, sollten dann erst nach Italien, dann wieder zurück zum Hotel, dann nach Spanien, wieder zurück. Ja, und der 3. Flug hatte dann Platz für die Leute, die wurden einfach reingesetzt, die hatten keine Ahnung, wo es hingeht. Ja, und dann kam der Flug nach Düsseldorf. Es kam ein Hilferuf über Facebook, meine Frau hat den gelesen, irgendjemand muss uns bitte helfen und sagte zu mir, Mensch, Schatz, wir werden gebraucht. Ich wusste nicht, worum es geht. Sie sagt, ja, Flüchtlinge, Düsseldorf Flughafen, 20 Leute aus der Ukraine, mehr weiß ich nicht. Wir fahren mal hin und gucken, was wir tun können.
Ja. Seid ihr nach Düsseldorf gefahren, einfach so?
Dann sind
ohne wir zu wissen, was ihr da eigentlich tut.
Genau, wir wussten genau, der Flug kommt um 20 vor 8. Meine Frau war in der Zwischenzeit, die ist relativ aktiv auf Facebook, hatte sich mit anderen Leuten vernetzt aus der Umgebung von Düsseldorf, weil es war klar, 20 Leuten können wir nicht helfen. Ja, und dann waren wir mit 4 Leuten am Flughafen, da waren welche dabei, die wollten auch aufnehmen. Andere haben gesagt, wir können zwar nicht aufnehmen, aber wir befördern irgendwo hin. Ja, und einer kam aus Kalka angefahren, der konnte Russisch und Ukrainisch und hat gesagt, ich helfe euch mit Übersetzung und bring irgendwo hin. Das nannte sich Safety Homes auf Facebook, diese Organisation. Ja, und dann waren wir am Flughafen und haben gewartet. Mit einem Schild, für heute Nacht kostenlose Betten. Ja, in der Tat. Ukrainische Flagge, Friedenstraube und wir helfen euch. Ja, die Tür ging auf, die Ukrainer kamen, war natürlich, die wussten überhaupt nicht, bis dato haben die gar nicht begriffen, dass die in Deutschland, in Düsseldorf angekommen waren. Und sagten dann relativ schnell, diese 20 Leute, war quasi eine Zweiergruppe, Vierergruppe, Fünfer- und Elfergruppe. Ja, 2, 4 und 5 war kein Problem, die haben Familie mitgenommen und haben gesagt, ja, meine Tante, mein Onkel, wie auch immer, hilft. Ja, und dann saßen 11 Leute am Flughafen und guckten uns mit großen Augen an. Wir gehen hier nicht weg. Wir bleiben zusammen, egal was passiert. Wir trennen uns nicht. Wir sind noch das Einzige, was wir haben. Ja, dann haben wir ungefähr 1,5 Stunden überlegt, wohin mit denen. Und Flüchtlingsunterkunft wollten die auf gar keinen Fall, weil die hatten halt Bilder und Videos von ihren Freunden bekommen. So nach dem Motto, egal wo ihr hingeht, versucht irgendwie zusammen zu bleiben und geht nicht in so große Unterkünfte, weil dort ist wohl problematisch mit anderen Menschen, die dort leben. Ja, und da ließen sie sich auch nach 1 Stunde zureden, nicht von abbringen. Ja, und nach 1,5 Stunden haben meine Frau und ich dann in der Tat gesagt, ja, keiner ist so bescheuert, 11 Leute mitzunehmen, außer uns vielleicht.
Ja. Moment mal, ganz kurz, ihr habt 11 Leute irgendwie in Autos gepackt und zu euch nach Hause, wohnt ihr in einem Palast oder was?
Nee, in der Tat nicht wirklich, also wir haben 11 Leute gesagt, wir nehmen notfalls mit, haben aber vom Flughafen aus über Facebook again wieder in der Du bist Kamp-Lindfort-Gruppe Wenn einen Hilferuf abgesetzt, dass wir eben dort sind und 11 Leute Hilfe brauchen und gebeten, dass irgendjemand uns hilft. Ja, und dann hat sich Gott sei Dank die Andrea zuerst gemeldet und hat gesagt, wir wissen zwar nicht wie, aber wir haben eine Couch für heute Nacht, 2 Leute können wir nehmen. Ja, und dann haben meine Frau und ich überlegt und haben gedacht, okay, wir haben eine Couch, wir haben eine Luftmatratze, alles besser als am Flughafen zu bleiben und haben in der Tat dann gedacht, okay, wenn uns irgendeiner die Leute nach Hause bringt, dann nehmen wir 9 Leute mit in unser Haus. Und nein, wir haben keinen Palast, wir waren gestapelt, aber es war ja auch mittlerweile, ich glaube, nachts um 1:30, 2, als wir angekommen sind. Ja, und dann haben wir einfach diese Menschen irgendwie mit Essen und Trinken versorgt und haben erstmal, die haben auf dem Boden gepennt mit Wolldecken, das war denen ganz egal, Hauptsache erstmal alle zusammen.
Hattest du nicht Schiss davor, was das für Leute sind, völlig fremde Leute? Und ja, Kriegsflüchtlinge hin oder her, ne, aber du, also, das können ja auch üble Leute sein und so.
Ja, natürlich, in der Tat, zumal ich ja auch 4 Kinder habe und da habe ich natürlich eine gewisse Sorgfaltspflicht und deswegen bin ich wirklich in der ersten Nacht komplett wach geblieben. Ich habe mich quasi mit so einem ganz großen Ohr in den Flur gesetzt und wer sich da bewegt, weil das sind wildfremde Menschen. Allerdings, ich wurde eines Besseren belehrt. Das waren Menschen wie du und ich, die einfach die ganze Nacht durchgeschlafen haben und froh waren, dass sie schlafen konnten. Ja, und am nächsten Morgen war ich dann hundskaputt, aber war froh, dass die Nacht irgendwie rum war. Ja, und dann konnten wir weiter organisieren und haben auch wieder über die Linforter Facebook-Gruppe eine weitere Familie gefunden, die uns 3 abgenommen hat, weil wir gesagt haben, boah, 9 Leute auf Dauer ist ein bisschen viel. Ja, dann wurden 3 wieder in eine andere Familie überführt. Dann hatten wir noch 6 Leute, die aber wiederum gar nicht getrennt werden wollten, weil da waren 2 10-jährige Töchter, die super zusammen sind. Und dann haben wir uns ein Herz gefasst und haben gesagt, ja, wir wollen in der Situation wahrscheinlich genauso nicht getrennt werden und haben gesagt, okay, die 6 nehmen wir.
Okay, aber ich spoiler mal kurz. Ja, es sind noch ein paar mehr geworden. Ne?
Ja, in der Tat. Also jetzt heute, in diesem Moment, kümmern wir uns um 25 Menschen aus der Ukraine. Wir reden allerdings wirklich nur über familiären Nachzug. Das Problem, wie gesagt, die waren im Ägyptenurlaub und die hatten teilweise ja ihre Kinder sogar zu Hause. Die 16 sind Ausbildungen begonnen, haben zum Police Officer, zum Ärzten, die waren halt einfach nicht mit im Urlaub dabei. Und die haben denen dann geschrieben, ja, wir haben einen sicheren Ort. Und die waren auch gar nicht sicher, ob die in unserer Kleinstadt bleiben wollen. Allerdings haben die nach 2 Tagen gesagt, und das geht mir heute noch das Herz auf, die haben zwar gesagt, wir wissen nicht, was diese Stadt uns bieten kann, aber wir glauben, es gibt auf dieser Welt keinen sichereren Ort, als bei euch in der Nähe zu bleiben. Wow. Und haben uns dann quasi gefragt, ob wir eine Möglichkeit hätten, familiäre Nachzug irgendwie zu ermöglichen. Und seitdem Katastrophe. Aber umso schöner jeden Tag. Also bis dato haben meine Frau nicht wirklich jeden Tag über die Fernsehbilder geweint vor Angst, vor Trauer, vor Wut. Ja, und seitdem haben wir ja nahezu jeden Tag Glücksmomente erlebt, weil wir es wirklich geschafft haben, Leute hier rüber zu. Ich meine, wir reden wirklich über Kinder. Wir reden über 14-Jährige, 15-Jährige. Wir hatten eine 16-Jährige. Mhm. Die ist alleine gereist, weil die einfach zu ihren Eltern wollte. Die kam in Krakau an, die russischen Medien haben Fake News verbreitet, dass die russischen Züge, dass die polnischen Züge nicht mehr umsonst fahren, dass die Deutschen nicht mehr umsonst transportieren. Die waren unterwegs und hatten kein Geld dabei und die hatten Angst, dass sie in Krakau stehen und nicht mehr weiterkommen. Dann haben wir sofort reagiert. Wir haben überlegt, ja, nach Krakau zu fahren und die Leute abzuholen. Allerdings, ich habe ja Long-Covid, ich bin körperlich leider
auch
nicht
so fit. Auch das noch,
ja, das lieber Herr kommt dazu. Also körperlich kann ich leider gar nichts machen, aber ich habe gedacht, jeder macht das, was er am besten kann. Und ja, wir haben halt Platz und können organisieren. Ich bin derzeit krankgeschrieben, aber habe halt die Zeit und ja, kann körperlich nicht, aber anderweitig wollte ich helfen. Ja, und haben dann wirklich überlegt, okay, notfalls fahren wir nach Krakau, die dort einsammeln, weil die ja kein Geld haben. Allerdings, der Weg nach Krakau, 12 Stunden. Die Kinder waren unterwegs, hätten sie da 10 schon warten müssen. Alle, ja, Idee, nicht lange überlegt. Facebook hat bislang super funktioniert. Hilferuf, vielleicht kennt jemand irgendwen in Krakau. Die Idee war, wir überweisen Geld per PayPal dahin. Der soll zum Bahnhof die Kinder mit Geld versehen, die in Zug setzen und Weiterreise bestatten. Ja, und in der Tat, wir haben jemanden gefunden in der Nähe von Krakau. Wirklich total spacig, total verrückt. Der Ex-Mann meiner Frau hatte einen ehemaligen Arbeitskollegen, der in Krakau wohnte, der sich sofort ohne Fragen zu stellen bereit erklärt hat, nach Krakau Busbahnhof zu fahren und dort die Kinder quasi in Empfang zu nehmen und für die Weiterreise vorzubereiten. Dort hat sich dann allerdings sofort gezeigt, das waren Fake News. Alle Busse, alle Züge, alles fährt weiterhin kostenlos. Mhm. Deswegen konnten die direkt weiterfahren, kam allerdings abends um 23 Uhr dann in Berlin an. Ja, und da wiederum habe ich einen Freund von, ohne Witz, der Sharon, ein super Typ, der war Au-pair früher in Sri Lanka, ich habe den vor 10 Jahren kennengelernt, der hat mittlerweile eine eigene Firma in Berlin. Der hat keinen Moment gezögert, hat sofort gesagt, ich sag alle Termine ab und ist zum Bahnhof gefahren, um die Kinder dort aufzusammeln, ja, eine Nacht bei sich schlafen zu lassen, mal eben essen, trinken, duschen und am nächsten Morgen dann weiter in den Zug zu uns zu setzen. Ja, und jetzt sind wir insgesamt 25 Leute, um die wir uns quasi kümmern in unserer Stadt.
Ja, krass. Du sagst so einfach, das sind Menschen wie du und ich, aber sie haben ja doch einen kleinen Unterschied zu uns. Wir sprechen nämlich nicht die gleiche Sprache wie sie. So, das stelle ich mir schon mal abenteuerlich vor. Also, wie funktioniert das? Und die andere Frage ist, das sind ja jetzt Leute, die wenn die jetzt in Ägypten im Urlaub waren, wie du erzählst, dann haben die jetzt keine Kampfhandlungen miterlebt, aber trotzdem ist deren Zuhause weggebombt und die haben alles verloren, was sie hatten und sind hier quasi mit den Sommerklamotten, die sie anhatten, hier rübergekommen. Die haben ja jetzt auch mit Traumata zu kämpfen, stelle ich mir vor. Also insofern sind es natürlich vom Wert her, Menschen wie du und ich, ist ja völlig klar. Aber schon Leute mit Problemen und auch Sprachproblemen. Wie geht ihr damit um?
Ja, korrekt, in der Tat. Wie gesagt, das war auch meine größte Sorge. Ich gehe nochmal zurück. Wir waren so froh, dass ein Übersetzer zum Flughafen kam, weil ich mir gedacht habe, gut, mit Händen und Füßen kann man sich mit Essen und Trinken verständigen, aber wie willst du einer wildfremden Person erklären, folge mir, du kannst mir vertrauen, vertrau mir all dein Leben, deine Kinder, deine Frauen an, wir meinen es gut mit dir. Da hatten wir einen Übersetzer. Allerdings kamen wirklich die Ukrainer auf uns zu mit ihrem Handy in der Hand und haben Google Translate genutzt, haben das auf Ukrainisch eingetippt und mir gezeigt, sodass wir sofort wussten, aha, okay. Und super einfach, du drückst auf Lautsprecher, sprichst rein und der übersetzt es wieder ins Ukrainische. Sodass selbst die Omas, die unsere Babuschkas, die mittlerweile in Kaplinfort sind, mit 70 Jahren und älter nutzen Google Translate, um sich zu verständigen. Ja. Teilweise sprechen die auch Englisch, der eine besser, der andere weniger gut. Aber also Kommunikation ist wirklich das geringste Problem mit denen. Ja. Und rein auch so von der Kultur her sind die uns sehr, sehr ähnlich. Auch die Männer sind engagiert, ihren Frauen zu helfen, den Kindern zu helfen. Wir haben mittlerweile 6 Gastfamilien. Alle sagen sofort, wir merken nicht, dass das andere Kulturen oder so sind. Das sind wie Besucher. Ne? Das fühlt sich an, wie wenn man einen Schüleraustausch oder so bewirtschaften würde. Ja. Oder wir sind total beeindruckt, wie einfach wirklich das Zusammenleben ist. Wir haben uns das alle viel, viel komplizierter vorgestellt. Nichtsdestotrotz, zum Thema Reise, ja, die Menschen kamen aus dem Urlaub, auch da haben wir anfangs böse Kommentare bekommen, warum wir denn Leute aus dem Urlaub aufnehmen, das kann ja nicht sein, wir sollten doch lieber den alleinreisenden Frauen und Kindern helfen, wobei ich dann ganz ehrlich sagen muss, wenn ich die Chance habe, als Mann meine Frau und meine Kinder zu retten und bei denen zu bleiben, dann würde ich das in erster Linie auch tun. Nichtsdestotrotz, die suchen, wenn jemand was weiß, gerne Kontakt über mich. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die nennen wir nachher zum Ende gegebenenfalls nochmal.
Ja, Shownotes, da steht es auch drin.
Ja, super, oder so. Die möchten gerne helfen. Wir haben einen LKW-Fahrer dabei, der ist gerne bereit, wenn er gebraucht wird, einen Truck zurück an die Grenze, Ende Polen zu fahren. Die möchten hier bei Spendensituationen helfen. Die möchten helfen, in Sozialkaufhäusern Sachen zu sammeln, zu verteilen. Wenn irgendjemand irgendeine Idee hat, die sind so dankbar über die Hilfsbereitschaft, die Deutschland denen entgegenbringt. Die möchten sich gerne revanchieren. Es muss auch nicht nur für die Ukraine sein. Ja. Die sind einfach hilfsbereit und dankbar, wenn sie irgendwo was machen können, auch alle einfach wieder um eine Tagesstruktur zu haben. Zurück zu deiner eigentlichen Frage. Entschuldigung, ich habe 2 Schluck zu wenig getrunken, viel geredet. also die gekommen sind bei uns gelandet. Thema Traumata, schwierig, weil, also laut eigenen Worten, als die haben nun mal die Nachrichten gesehen und haben von da an 3 Nächte lang nicht mehr schlafen können, weil die Kinder waren in der Ukraine. Die Kinder waren in den Städten, die zerbombt wurden. Die kamen aus Odessa, die kamen aus der Nähe von Kiew, also die waren mittendrin. Und die haben Gott sei Dank das Kriegsgeschehen nicht live erlebt. Der erste Schwung, die ersten 11, haben allerdings die Videos ihrer Familie aufs Handy bekommen. Und so waren die natürlich mittendrin dabei. Nichtsdestotrotz, Die Stimmung bei uns ist eher glücklich, dass sie erstmal ihr Leben retten konnten. Da zwitscht immer her zwischen Trauer, Wut, Enttäuschung, Angst. Allerdings, man merkt den Nachgerückten wirklich einfach die Strapazen dieser langen Reise an. Und die erzählen Sachen, das kannst du dir nicht vorstellen. Die haben quasi ja in einer Badewanne geschlafen, angezogen, mit einem Stahlblech drüber, für den Fall, dass eine Bombe im Haus einschlägt. Und die quasi nur das Blech wegtreten und in den Bunker rennen können und so. Und wir reden nochmal über Mütter mit 2-jährigen Kindern. Ich habe selbst Kinder und das genau ist der Grund, warum wir das machen. Weil wenn ich mir vorstelle, in unserem Land ist Krieg und ich wüsste nicht wohin, würden wir hoffen, genau auf solche Menschen zu treffen. Und ja, wir haben mittlerweile in dieser Kleinstadt, ich hätte es nicht geglaubt, gestern genau vor einer Woche haben wir wirklich einen Meilenstein gesetzt. Weil vor einer Woche hätte ich nicht gedacht, dass unsere Stadt dazu in der Lage ist, diese Hilfsbereitschaft zu organisieren. Wir sind mittlerweile vernetzt. Wir haben eine eigene Spendenkleiderkammer. Wir haben von ganz vielen Privatpersonen so viele Sachen bekommen, dass wir gar nicht mehr wussten, wohin damit. Die Svenja Damatz hat sich bereit erklärt, mit ihren Bekannten und Freunden das zu organisieren. Wir haben von einem Herrn dem Dirk Reischl ein Ladenlokal zur Verfügung gestellt bekommen, 100 Quadratmeter, wo wir jetzt, beziehungsweise die Svenja mit ihren Leuten, das alles organisiert, um ein Gefühl der Normalität zu geben. Wir möchten nicht, dass die Menschen in Kisten wühlen, im Keller oder in der Garage, sondern die werden demnächst dort einfach reingehen können, das, was ihnen gefällt, kostenlos mitnehmen können. Mhm. Aber auch generell, die Kaufhaus der Diakonie bieten auch für Ukraine an, kostenlos dort Bekleidung zu holen. Und also wir haben einfach ein riesen Hilfsnetzwerk. Chibo hat gespendet, die Springreiterin aus Rheinberg.
Ja, genau. Musst du schnell googeln, ich habe keine Ahnung von Springreiten. Ich
ja, auf jeden Fall, die hat gespendet und es ist nun mal einfach so, wir haben viele Sachen, dass ja, die einfach nicht mit Sachspenden bedient werden können. Es ist zum Beispiel einfach so, dass die Svenja hat ganz viele Kleiderspenden und auch Pampers und alles, was man so als Sachspenden haben kann, bekommen. Allerdings so Dinge wie eine Unterhose, die möchten wir einfach nicht gebraucht tragen. Ja, ich meine, ganz im Ernst, die Leute, die kommen, denen ist das egal. Die sind so bescheiden, wir haben Leute, die tragen seit 4 Tagen dieselben Anziehsachen. Die stinken nicht, die gehen jeden Tag duschen, die parfümieren sich, ja. Die haben das in die Waschmaschine getan, aber die haben gesagt, nein, ich will nicht mehr, vielleicht braucht jemand anders das Wichtiger. Ich habe 2 T-Shirts, das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt bin ich auch gerade wieder dabei, die Dressurreiterin Isabella Wert war das, die mit großen Geldspenden versehen hat. Das allerdings läuft alles über die Svenja, deswegen war mir jetzt gerade der Name leider nicht so parat.
Ja, aber gerne auch zu nennen hier auf jeden Fall.
Ja, genau. Wir wollen gar nicht,
Google hilft.
Aber genau, Google hilft. Und ja, das sind halt einfach so Sachen, weil manche Dinge lassen sich. Wir haben jetzt an diesem Samstag, die nächste traurige Geschichte, ein Mädchen wird 10 am Samstag. Die Eltern hatten im Ägyptenurlaub alles geplant für die. Die haben eine Riesenparty geplant in der Heimat und ja, die droht ins Wasser zu fallen. Allerdings werden wir die am Samstag nachholen, bei uns im Garten, mit allen, die in der Ukraine-Hilfe in Kamp-Lintfort tätig sind. Wir werden alles organisieren, die Eltern lassen sich das nicht nehmen, die möchten für alles bezahlen. Aber manche Sachen sind nicht so teuer in Deutschland, wie die vielleicht denken. Und deswegen können wir für einen günstigen Kurs, günstiger als die Eltern vielleicht denken werden, einkaufen gehen und mit Hilfe von weiteren Spenden auch dort eine super Party organisieren für die kleine Maus. Ja, und das sind einfach so Sachen generell jetzt, die wohnen bei uns, die haben Gastfamilien. Wir haben jetzt die erste Wohnung generieren können für eine Familie, die kann nächste Woche in der Tat schon ausziehen. Die wohnt in unserem Haus, ab nächster Woche haben wir niemanden mehr in unserem Haus. Dann sind wir wieder leer, dann sind wir weiterhin für Organisation, für Delegation, alles, Beschaffung und so weiter. Da Ansprechpartner für Fragen, aber ja, die haben ihre erste Wohnung, die wird gerade restauriert und renoviert. Da haben wir heute einen anonymen Spender für bekommen, der nicht genannt werden will, der uns aber sagt, wenn wir Wohnraum finden, ist es kein Problem. Wir brauchen nicht das Sozialamt oder sonstiges zu kontaktieren wegen Starthilfe. Die helfen uns bei der Einrichtung dieser Wohnungen. Ja, und auch das haben wir quasi verbreitet, nur über unser privates Netzwerk. Ja, und dann sagte einer, ich kenne da einen Bauunternehmer, ich frage mal nach, vielleicht kann der uns helfen. Ja, und in der Tat sind wir jetzt sogar so, dass wir jemanden gefunden haben, der bereit ist, für alle bei uns lebenden Familien Wohnraum zu stellen. Wir würden den gerne anmieten und wir kümmern uns komplett um die Ausstattung mit Küchen. Das läuft alles über Sachspenden, Geldspenden. Wie gesagt, wir sind mittlerweile ja 6 Gastfamilien, aber haben bestimmt noch 20 weitere Leute in unserer Stadt, die uns helfen. Und ja, wir warten eigentlich nur auf die Freigabe des Sozialamtes, dass sie gegebenenfalls die Mietkosten dafür übernehmen, um halt eben den Menschen ja das ersparen zu können, mit den Kindern in so eine riesen Flüchtlingsunterkunft ziehen zu müssen. Ja. Weil das war ja nun mal deren größte Sorge. Das war der Grund, warum die nicht vom Flughafen eigentlich weg wollten.
Das ist ein gutes Stichwort, weil ihr seid jetzt so eine ziemlich krasse Privatinitiative und habt jetzt einfach Leute vom Flughafen geholt und dann kommt der Familiennachzug und es wurden immer mehr und immer mehr. Ich habe das ja auch mitbekommen so ein bisschen. Ne?
Von
anfangs 11 und dann plötzlich waren es 18 zwischenzeitlich und jetzt sind es 25. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit bei euch überhaupt mit den Behörden? Weil das ist ja auch alles, was die müssen sich ja auch in der Stadt anmelden und dann muss man gucken, wie versorgt man die Leute, wie kriegt man die vielleicht sogar in Arbeit, da können wir auch noch gleich drüber reden.
Ja, klar.
Genau, also wie läuft die Zusammenarbeit mit den Behörden, aber auch, du sagst ja, dass sie gerne was tun wollen. Die haben ja auch, das sind ja auch Leute, die haben Berufe, haben die da schon irgendwie eine Art Perspektive oder ist das zu früh, jetzt das zu sagen?
Also in der Tat, im Moment ist es noch zu früh, darüber wirklich zu reden und zu planen, aber nein, die haben Berufe. Ich komme zuerst auf deine Frage mit der Zusammenarbeit der Behörden, bislang super. Wir haben dort feste Ansprechpartner. Es reicht mittlerweile, wenn ich anrufe, ich kann telefonisch Papiere vorbestellen, dass wir wirklich reinkommen. Ich bringe nur noch den Passport der Leute mit und die wissen, aha, okay, die und die Familie, die und die Adresse. Wir haben auch jetzt die Volksbank, die sofort Guthabenkonten eröffnet hat, obwohl eigentlich eine Meldeanschrift erforderlich wäre, die uns da unter die Arme stützen wollen. Ja, bislang war alles immer super, gar kein Problem. Wir haben auch eine russisch sprechende Person im Rathaus, die uns immer warm empfangen hat. Natürlich sind wir uns dessen bewusst, dass wir nicht unzählig viele Menschen nach Camp Lindford holen können. Das wollen wir auch nicht. In dem konkreten Fall, wir möchten gerne allen helfen. Deswegen werden wir auch über Camp Lindfords Grenze hinaus uns weiterhin vernetzen und organisieren. Wir sind mittlerweile mit Leuten in Sonsbeck, in Alpen, nach Kleve, in Uedem, in Kalka. Also wir sind über die Stadtgrenze hinaus wirklich mittlerweile am Arbeiten, am Organisieren. Die letzte Familie hat eine Katze mitgebracht. Da habe ich keine Wohnung in Camp Lindford für finden können. Das hat aber genau ungelogen, das hat nicht länger gedauert, als ein Bier zu trinken. Da hatte ich eine Wohnung in Duisburg für 5 Leute, Katze. Die kannten mich nicht, das waren Freunde von unseren Leuten. Die haben mich gefragt, ich sage, alles klar, ich frage, ich habe eine Nachricht geschickt, ich habe sofort die Wohnung in Duisburg angeboten bekommen. Ich konnte ihnen in Berlin schreiben, alles klar, komm. Und am nächsten Morgen, du hast noch, wildfremde Menschen haben ja heulend in den Armen gelegen vor Glück und vor Freude. Und ja, wir sind über die Grenzen hinaus vernetzt. Wir wissen, dass wir nicht mehr nach Camp Lindford holen können, weil irgendwann ist einfach auch hier das Limit erreicht. Wir hoffen halt einfach nur, dass die 20 Leute, für die ich bewusst mit meiner Frau die Verantwortung übernommen haben, dass wir für die einstehen können. Wir haben uns geschworen, wir lassen diese Menschen nicht alleine, wir helfen denen, komme was wolle. Und damit sind wir nicht alleine. Wir sind mittlerweile 20 Leute, innerster Kreis dieses Netzwerks, aber wir werden auf der Straße erkannt und von den Lindforder Bürgern lobenswert angesprochen. Die sagen, die finden das super, was wir da auf die Beine gestellt haben, und uns ist es halt wichtig, wir möchten nicht gegen die Behörde arbeiten oder dergleichen, weil oft heißt es ja, das ist ja der falsche Weg, die Behörde muss belegen. Ja, ist richtig. Allerdings wollten wir einfach, wir wissen, was damit einhergeht. Ich arbeite selbst im öffentlichen Dienst, ich weiß, welche Formalien einzuhalten sind. Ja, und für die Zeit, für die Formalien war einfach abends um 20 vor 10 keine Zeit am Flughafen in Düsseldorf. Und da wollten wir dann, ja, schnell und unbürokratisch weiterhelfen.
Ja, ja. Cool. Also ich finde das, mich beeindruckt das auch total, und manchmal komme ich mir doof vor, einfach nur zu sagen, dass ich das so beeindruckend finde. Ich bin ja neulich bei euch gewesen und habe mir das Spektakel mal angeguckt, hattest du mich eingeladen, und ich habe das gesehen, es war wie eine große, schöne Gartenparty. Ich wäre schon sehr, ich finde es total schön, dass ihr für das Mädel eine Geburtstagsparty schmeißt, weil das sind ja die Dinge, die untergehen. Und wenn man sich das von dem Krieg nehmen lässt dann, ne, und von diesem ganzen Fluchtgeschichte und so, ne, dass man sich einfach zusammen, dass man einfach zusammen feiert, die Tassen hochhebt und irgendwie sich in die Arme fällt, ne, das ist, das finde ich total wertvoll, dass ihr das macht. Ihr werdet das wahrscheinlich ständig hören von irgendwelchen Leuten, wie beeindruckend sie das finden.
Weil, ja, in der Tat.
Ja, weil ich weiß ja auch, welchen Einsatz ihr auch sonst so in sozialen Dingen an den Tag legt. Also ihr nehmt auch Pflegekinder bei euch auf.
Ja,
habt einen Bereitschaftspflegeplatz bei euch zu Hause und so. Und nehmt da auch ganz oft in eure, ihr seid das schon gewohnt, dass ihr Menschen in eure Familie aufnehmt, wenn auch bisher nur Kinder, die eine schlimme Vergangenheit haben, die krasse Sachen erlebt haben, die vielleicht traumatisiert sind, und denen so ein bisschen Normalität und Zuhause ermöglicht und so. Das fand ich schon immer mit den Kindern beeindruckend. Aber jetzt kommt das noch oben drauf. Wir haben hier zu Hause auch überlegt, ganz ehrlich, so, wir haben auch ein Gästezimmer, da haben wir gedacht, das Gästezimmer auch mal das Büro meiner Frau, und die hat dann die Prüfung und die muss eigentlich auch die ganze Zeit, und dann wollen wir auch nicht zu den Leuten gehören, die immer hingehen und sagen, also wir nehmen aber nur eine Mutter mit ihrem Kind und sonst nichts oder so. Irgendwie hat es für uns überhaupt nicht gepasst, aber ich merke, so dieser Impuls, diesen Impuls zu sagen, jetzt gerade ist meine Hilfe gebraucht, und egal was morgen ist, egal welche Papiere ich unterschreiben muss, egal was mir irgendwer sagt, ich helfe jetzt dem Menschen, der vor mir steht und Not hat. Das finde ich, muss ich als Pastor sagen, finde ich absolut christliches Verhalten, ja. Also habt ihr ein paar Stempelchen in euer christliches Bonusheft bekommen jetzt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Thema christliche Nächstenliebe war meiner Frau und mir bislang gar nicht so wichtig. Wir haben auch vor der Kirche geheiratet und das war uns auch wichtig. Allerdings sind wir jetzt nicht die klassischen Kirchengänger. Nein, es ist in der Tat so, wir haben wirklich einfach nur gedacht, Wir dürfen nicht nachdenken, wir müssen helfen. Da sind Leute, ja, die haben keine Zeit nachzudenken.
Ja.
Und für uns war wirklich maßgebend, es kann uns jederzeit treffen. Ja. Wer weiß, was Putin morgen macht? Wer weiß, was mit der NATO passiert? Wir wissen es
ja
nicht.
Ja.
Und ich hoffe, dass irgendein Land dieser Welt irgendwo eine kleine Ecke hat und uns bekloppten Leute aufnimmt. Auch die Menschen, die bei uns sind, die sagen immer wieder, die können es nicht glauben, wir sind Mehlmenschen, wir sind von Gott gesegnet, wir sind die Heiligen. Nein, das will ich alles nicht hören. Ich bin genauso ein Mensch wie du und jeder andere.
Ja.
Manche können es mit ihrem Gewissen vereinbaren, andere nicht. Aber jeder, wenn jeder überlegt, was er kann, dann sind wir ein großes Stück weiter. Und manchmal ist dieses, was ich kann, auch einfach mal die Klappe zu halten, wenn kritische Kommentare kommen. Was wollen die hier und können die nicht in ihr Land zurückgehen? Und wenn ich nicht helfen kann, dann soll ich bitte einfach ruhig sein zumindest. Jeder darf seine Meinung haben, da bin ich total für. Wir sind ein freies Land, aber ich finde es halt extrem unangemessen bei jemandem, der vor Raketen und Schüssen und ich weiß nicht was flieht.
Ja.
Da sollte mal jeder drüber nachdenken.
Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil ich will dich auch mal was Provokantes fragen.
Ja, in der Tat.
Gerne. Weil ich frage mich, ich kenne einige Syrer, haben wir bei uns in der Kirchengemeinde, haben wir einige Menschen, die aus Syrien hierher gekommen sind und die haben im Prinzip exakt dasselbe erlebt wie die Ukrainer. Sogar vom selben russischen Präsidenten, der sie mit Fassbomben bombardiert hat. Und der, man sagt ja heute, der in Syrien mal ausprobiert hat, wie das funktioniert, was er jetzt in der Ukraine macht und so. Die haben dasselbe erlebt und die sind hier nicht mit einem blau-gelben Fahnenmeer begrüßt worden. Da liefen diese Sachen eher nicht. Da sind Leute noch viel mehr angefeindet worden, die spontan geholfen haben. Und es war extrem schwierig. Und da steckt für mich echt eine dicke, fette Portion Rassismus drin. Ein Rassismus, der teilweise offen ausgesprochen und offen gelebt wird, aber teilweise auch einfach so verdeckt ist, wo ich mich auch frage, wie sehr mache ich Unterschiede auch dazwischen. Ne? Da kommt jemand, der ist von mir aus Muslim. Ich kenne jetzt viele syrische Christen. Aber der hat eine andere Kultur, der hat eine ganz, irgendwie ganz schwierig andere Sprache, der hat auch eine ganz andere Hautfarbe, ganz anderen Hintergrund und der flieht vor den gleichen, vor den baugleichen Raketen und Bomben, wie jetzt die Ukrainer. Und die sind hier eher mit Stacheldraht willkommen geheißen worden, statt mit Kissen und warmen Plätzchen in Wohnungen. Ich will dich damit nicht ärgern, ne, so, aber hättest du das auch für 11 Syrer gemacht am Flughafen?
Ich bin ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich hätte es sicherlich tun sollen, allerdings, ja, zum Thema, diese Kultur einfach, die, ne, mit den Ukrainern. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich habe eine Verantwortung für meine Kinder, ich bin mir ziemlich sicher. Ich kann auch einfach, ich muss sicher gehen, dass keinerlei Gefahr besteht.
Ja.
Ich glaube, 11 alleinreisende Männer hätte ich nicht aufgenommen, gar keinen Fall.
Ja.
Unser oberstes Ziel war eigentlich auch vor allen Dingen Frauen und Kinder zu schützen, aber jetzt kamen nun mal einfach die Männer am Flughafen mit an.
Ja.
Das Thema Hilfsbereitschaft finde ich ungeteilt, sollte bei den Syrern genauso sein wie bei den Ukrainern. Auch da ist sicherlich mediales Interesse immer die Frage. Ich meine, wir haben da einige Bilder gesehen am Bahnhof, an Silvester etc., pipapo. Ist immer die Frage, was daraus gemacht wird. Ich glaube, mit den Ukrainern werden wir nicht dasselbe Problem bekommen. Glaube ich einfach nicht. Ich kann jetzt nur von den 20 reden, von denen ich gesprochen habe. Aber die sind wie du und ich. Und mir fällt gerade ein, vor lauter Bierchen haben wir vorhin angefangen, über die Berufe zu reden und die Perspektive.
Ja.
Und das ist jetzt, also jetzt in unserem konkreten Fall, wir haben halt auch wirklich Leute bei uns wohnen. Da ist eine Anästhesistin dabei, da ist eine Psychologin, da ist ein Straßenbauingenieur, da ist eine Buchhalterin. Also das sind wirklich Menschen wie du und ich, die aus ihrem geregelten Leben kommen, die von jetzt auf gleich alles verloren haben. In Syrien keine Frage, dort war auch Krieg. Auch da glaube ich, hätte ich sofort helfen wollen, wenn es an der Tat gewesen wäre. Wobei, ich hätte helfen wollen, aber den Mut dazu hatte meine Frau. Ich bin ganz ehrlich, ich war da genauso wie du. Ich habe gesagt, ja, wir fahren zum Flughafen. Ich habe gedacht, ey cool, wir haben 9 Sitzer, wir bringen Leute irgendwo hin. Vielleicht bringen wir, ungelogen, Markus, wir haben unser komplettes Auto voller Kindersitze mitgeballert. Weil wir haben gedacht, okay, wir sind prädestiniert, wir sind anerkannte Pflegestelle, auch der Stadt Camp Lindford. Wer weiß, wie viele Kinder in dem Flugzeug sind. Notfalls nehmen wir erstmal die Kinder mit, weil da können wir auch dem Jugendamt erklären, warum helfen wir diesen Kindern.
Ja.
Wir hatten 9 Kindersitze dabei. Beziehungsweise, Entschuldigung, ich und Fahrer 7 Kindersitze. Ne?
Ja.
Aber ja, waren einfach keine Kinder da. Und in der Tat ich glaube, Kinder und Frauen möchte jeder eher helfen. Ja, und wir haben halt gedacht, okay, wir unterscheiden nicht. Und deswegen glaube ich auch, wir hätten nicht vor den Syrern unterschieden, weil wir einfach, für uns ist jeder Mensch gleich. Jetzt unabhängig von dem christlichen Glauben, sondern einfach, ja, wenn da jemand Hilfe braucht, dann sind die Beakers einfach da. Ich möchte mich aber wirklich hier jetzt nicht in den Vordergrund spielen. Wie gesagt, mit meiner Frau ging der ganze Wahnsinn los. Aber ohne dieses gesamte Hilfenetzwerk würden wir das nicht schaffen. Nur wir sind mittlerweile so stark, alle zusammen, seien es die 6 Pflegefamilien, sei es die Kleiderkammer, sei es die Sponsoren, die Spender, sei es du, der gegebenenfalls in seiner Kirchengemeinde einfach noch weitere Helfer mobilisieren kann. Ich glaube einfach, wir alle zusammen können diesen Wahnsinn nicht stoppen. Das kann wahrscheinlich niemand. Mhm. Aber wir können zumindest es ein bisschen erträglicher machen für alle Beteiligten.
Ich finde es auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Ne? Also, das ist, es ist eben nicht. Es wäre zu billig, jetzt zu sagen, das ist Rassismus, dass man sagt, bei den Syrern war man noch ein bisschen zurückhaltender und jetzt die Ukrainer werden einfach so und ey, und kommt doch alle rein. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Syrer als Kriegsflüchtlinge oder alle Kriegsflüchtlinge sofort durch offene Grenzen gehen und umsonst Zug fahren dürfen in Europa bis zu ihrem Zielort. Ne? Das hätte ich mir von Herzen auch gewünscht. Ich glaube, was wirklich eine große Rolle spielt, ist tatsächlich mediale Berichterstattung, weil 2015, 16 haben die Leute, also da kam über die Medien vor allem Bedrohung. Ja, da hat man diese langen Kolonnen gesehen über die Balkanroute und sowas. Ne? Da kommt eine Meute auf uns zu, flankiert von der Polizei und so und Hilfe. Ja. Und jetzt ist es vor allem, da sind die Mütter mit ihren Babys auf dem Arm, die kommen da in Polen an und so. Und man sieht, in Polen helfen sie plötzlich den Flüchtlingen und plötzlich funktioniert das mit den Verteilungsschlüsseln und sowas. Ne? Und das ist von der Berichterstattung eine ganz andere Ebene. Und wenn der Rassismus drinsteckt, dann schon da, in dieser Unterscheidung. Ne? Bei dem, was bei uns ankommt, du hast recht, ne? Klar, es ist so eine Silvesternacht in Köln und klar sind solche Sachen irgendwie, dass viele alleinreisende junge Männer kommen, die sind ja gekommen, um dann auch ihre Familie nachzuholen. Also die sind, jetzt ist die Situation, die dürfen aus der Ukraine nicht ausreisen, also schicken sie ihre Frauen und Kinder über die Grenze. Da die Situation von Afrikanern zum Beispiel ist ja, dass die gefährliche Route, die Männer vorgehen, um einen Platz zu schaffen, wo sie ihre Familie nachholen zu können. Das ist beides ist von den Familien richtig so und der richtige Weg, das zu machen. Ne? Also in beiden Fällen sind es die Männer,
Ich glaube, in Kriegssituationen gibt es kein richtig und falsch. Ich glaube, wir alle würden versuchen, unseren Hintern zu retten.
Absolut.
Von daher.
Du sagst es, ja klar. Ich meine halt nur, dass es dieses. Du hast dann trotzdem eine Taktik und du überlegst dir, wie kann ich unser Leben jetzt am besten retten? Und das machen die Ukrainer jetzt so, die Afrikaner machen das so und das ist logisch. Ich wollte nicht sagen richtig oder falsch, sondern das ist logisch, wie sie handeln. Genau. Und von daher steckt schon in der Berichterstattung schon ganz viel drin. Ich denke halt ganz oft dran, wie fühlen sich meine syrischen Freunde hier, wenn sie jetzt die Berichterstattung sehen sollen?
Ich kann das nachvollziehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben, wie gesagt, immer noch kein Palast, aber wir haben Gott sei Dank letztes Jahr angebaut. Ja. Wir haben unser Haus nochmal um 50 Quadratmeter erweitert, eigentlich um ein weiteres Kind dauerhaft aufzunehmen. Ja. Das ist jetzt eine andere Sache, da möchte ich jetzt nicht so viel zu sagen. Einen Bereitschaftspflegeplatz bieten wir an, wobei der aber halt auch derzeit nicht belegt ist. Und deswegen haben wir jetzt halt in diesem Moment das Glück gehabt, helfen zu können aufgrund des Platzes. Wobei, wir hätten uns auch gestapelt. Also wir haben auch teilweise unser Schlafzimmer selber geräumt. Und auch mit den Syrern, ich wünsche mir jedem Menschen einfach, der Hilfe braucht. Weil ich einfach mit dem Gedanken rangehe, was wäre, wenn ich sie bräuchte. Ja. Ja, ja. Und egal welche Hautfarbe, egal ob jetzt Mann, ob Frau, ob Kind, ob Oma, ob... Ja. Es ist einfach, ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch nicht vor 5 Jahren, bin ich nicht mit vorderster Front zum Flughafen gefahren und habe geguckt, ob eventuell da ein Syrer ist, der meine Hilfe braucht. Nein, habe ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, ob jetzt in dem konkreten Fall einfach, weil es so nah ist. Ich meine, von hier bis zur Ukraine ist teilweise so groß wie von, ich sag jetzt mal, Flensburg nach München, oder ich bin jetzt nicht so gut, ne, organisiert, was das Geografische angeht, aber die Entfernung ist einfach sehr nah. Und ich glaube, wirklich der größte Unterschied, und da möchte ich einfach jeden nochmal bitten, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt zu helfen, die Kultur ähnelt unserer wirklich sehr. Nichtsdestotrotz sollt ihr natürlich allen anderen Kulturen auch helfen, nur manchmal hilft es vielleicht einfacher, in der eigenen Kultur unterstützend mitzuwirken. Und da kann ich auf jeden Fall alle beruhigen, also die sind uns wirklich sehr ähnlich.
Genau. So ein spezielles Thema ist nochmal Corona. Ja. Weil das gibt es ja auch noch. Es ist zwar in der Berichterstattung komplett abgelöst worden von der Ukraine, aber es gibt es ja tatsächlich noch. Und ich habe jetzt gehört, dass die Impfquote in der Ukraine bei irgendwas bei 30% liegt oder sowas. Also es sind ziemlich wenig Ukrainer geimpft, aus welchen Gründen auch immer. Sind eure Leute geimpft, die ihr bekommen habt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich, wäre mir egal. Wäre mir wirklich egal und ich sage das, ich hatte Corona. Corona ist wirklich scheiße. Ich hatte Corona letztes Jahr im November, mir geht es immer noch heute nicht gut. Aber wenn jemand um sein Leben fürchtet, ist mir das egal, ob der geimpft ist oder nicht. Aber in der Tat, unsere Leute sind geimpft. Die sind fast alle doppelt, nicht dreifach, aber doppelt geimpft. Die Kinder nicht, aber das ist bei uns ja bei den meisten auch der Fall. Ja. Und das Gute bei den Ukrainern, das ist, man denkt, wir sind so fortschrittlich, aber ungelogen, ich habe letztens mein Portemonnaie gesucht. Der ein oder andere denkt jetzt vielleicht, warum lässt du das offen liegen? Aber einfach, weil ich gar nicht den schlechten Gedanken hätte, dass die Menschen, die in unserem Haus sind, das wegnehmen könnten. Aber die haben irgendwann gemerkt, okay, der wird immer nervöser und der sucht sein Portemonnaie. Das war der Tag, wo wir eventuell hätten nach Polen fahren müssen und ich brauche ja meinen Personalausweis, mein Führerschein, um mich als Deutscher auszunehmen und an den Grenzen weiterzukommen. Und da guckt mich einer an und sagt, du hast doch dein Handy. Und zeigt mir das, die haben alle Karten auf ihrem Handy. Personalausweis, Impfausweis, Führerschein. Also super gut organisiert im Verhältnis zu uns Deutschen. Mhm. Und deswegen wissen wir auch in der Tat, dass die zu uns gekommen sind, alle geimpft sind. Nichtsdestotrotz, die Svenja, wie gesagt, die uns bisher tatkräftig unterstützt hat, hat im Moment Corona. Kein Mensch weiß, ob sie es sich bei Aldi im Supermarkt geholt hat oder durch die Flüchtlingshilfe. Aber auch da, das hinterfragt bei uns keiner. Ja. Weil wir haben keine Zeit, das zu hinterfragen. Corona kann gefährlich sein, aber ich kann genauso gut auch morgen vom Auto überfahren werden. Ich kann es mir beim Aldi holen, mittlerweile im Kindergarten. Wie oft hatten unsere Kinder Corona?
Ja, ja.
Ich habe 4 Kinder, 3 davon hatten... Ja, 3 von 4 Kindern hatten Corona. Ich hatte Corona, meine Frau hatte Corona. Und wir verstehen auch alle, die Angst vor Corona haben. Und wir wollen auch niemandem sagen, Corona ist nicht gefährlich. Nein, ganz im Gegenteil. Aber Entschuldigung, in diesem Moment finde ich Raketen, Bomben und Schüsse gefährlicher als Corona.
Ja, ist auch so. Aber das ist übrigens das, woher wir uns kennen und eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Wir haben uns nämlich quasi die Seuche an einer ähnlichen Stelle in unsere Familie geholt, weil nämlich unsere beiden Töchter in einer Kindergartengruppe sind und da ist die Seuche ausgebrochen im November. Und dann ist es in unsere Familien geschwappt. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern.
Oh, ja. Mir geht's ja Gott sei Dank besser seitdem wieder. Bei mir, ich hoffe, es wird in ein paar Wochen.
Ja, ja, ich bin auch wirklich dankbar dafür, weil ich auch mehrere Long-Covid-Fälle kenne und bin sehr dankbar dafür, dass ich nach 3 Wochen wieder der Alte war irgendwie. Und da wünsche ich dir auch auf jeden Fall, dass letzten Endes ist es ja jetzt für dich ja auch noch eine Zusatzbelastung, ne? Dass du auch noch mit diesem Long-Covid rumrennst, zusätzlich zu dem ganzen anderen Spaß hier. Ne?
Ja, in der Tat, definitiv. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also Long-Covid hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe wirklich, weil bei geringster körperlicher Belastung bekomme ich Kopfschmerzen, ich habe Muskelschmerzen, ich habe Gelenkschmerzen. Ich habe mich wirklich eine Zeit lang einfach nicht mehr wert gefühlt. Ich war halt da, ich konnte nicht arbeiten gehen, ich war Familienvater. Aber ja, was habe ich denn noch großartig leisten können? Ja, und jetzt wirklich, ich habe 25 Menschen mit der Hilfscommunity gegebenenfalls das Leben retten können. Und das ist mehr Dank als überhaupt. Man fühlt wieder, dass man irgendwas bewirken kann.
Ja.
Trotz Long-Covid, trotz wenig Geld, trotz keine Ahnung was.
Ja.
Man ist halt einfach, man ist nicht mehr so machtlos und muss allem zusehen, was da so passiert. Und ich kann körperlich nichts, deswegen kann ich auch immer noch leider nicht arbeiten gehen. Aber ja, für körperlich haben wir mittlerweile andere Netzwerkleute, die halt schleppen und machen und tun. Und es gibt andere Dinge zu tun.
Ja.
Jeder kann helfen. Vom Kind über die Rentner, über den Handwerker, über den Sponsoren, über jemand, der irgendwen irgendwo in der Welt kennt. In Krakau, in Berlin. Oft ist es einfach nur ein tröstendes Wort, ein Mutzuspruch. Vielleicht ist irgendein Handwerker in Kamplin-Fort, weil wir bekommen teilweise echt alte Fahrräder gespendet. Wir freuen uns über jedes alte Fahrrad. Aber vielleicht ist einer dabei, der handwerklich begabt ist, der sagt, gib mir das, ich mach das fertig und dann können die das direkt benutzen oder so.
Ja.
Wir haben einen Friseur in Kamplin-Fort heute, erstmalig. Der hat nicht gezögert. Der hat direkt gesagt, ich kann zwar nur Männer, aber ich schneide allen Männern und Kindern kostenlos die Haare. Sag allen Bescheid. Wir haben eine Friseurin im Ruhestand. Die kommt demnächst in mein Haus und schneidet dort den Leuten im Garten die Haare, damit halt nicht zu viele Leute, da sind wir wieder beim Thema Corona, auf engem Platz sind. Allerdings vielleicht auch gibt es in dieser Stadt irgendeine Dame, die in einem Friseursalon arbeitet, die das Gefühl des Friseurbesuches ermöglicht, weil die Leute sind echt bescheiden, aber wie gesagt, die haben von jetzt auf gleich alles verloren. Die hatten genau das Leben wie du und ich. Die sind zum Friseur gegangen, die sind zum Arzt gegangen. Die haben, und wie gesagt, wir haben Ärztinnen, die leben im Moment von Kleiderspenden aus irgendeiner Garage. Und die bekommen Sozialhilfe. Das deutsche Sozialhilfesystem ist super. Das versorgt die mit dem Nötigsten für Essen, für Trinken. Die würden niemals meckern, aber wir freuen uns halt für alles darüber hinaus, was nicht in Geld ankommt für die Leute, weil das wird nun mal einfach auch verrechnet, ist auch in Ordnung soweit, aber darüber hinaus ein paar Pampers fürs Kind oder so, dass man sich halt vielleicht mal nicht unbedingt das nur Nötigste leisten kann, sondern vielleicht auch mit den Kindern mal zum Beispiel einen Ausflug machen kann, finde ich sehr wichtig. Hier zum Beispiel aber auch das Callisto in Kamp-Lindfort ist super gut, freier Eintritt für alle Ukrainer, von jetzt auf gleich. Die haben sofort gesagt, Kriegssituation, die können alle kommen, die haben frei essen, die haben frei trinken, die brauchen quasi nur ihren Pass vorzeigen und die können alles nehmen, was sie wollen. Also die Stadt will helfen. Hier sind so viele Bürger, die einfach diese Hilfe bereitstellen wollen. Ich hoffe einfach, dass es auch in Zukunft so bleibt und uns keiner, also bis jetzt eine Woche, traumhaft. Ich hätte nie gedacht, dass das so einfach gehen kann. Ich habe vor einer Woche, ich habe noch nie mit Flüchtlingen zu tun gehabt. Wunderbar, ich hoffe, es bleibt in der Zukunft so. Dann haben wir nächste Woche im besten Fall für alle 6 Gastfamilien, die wir persönlich betreuen, diese 25 Leute, haben wir eigene Wohnungen. Und ob diese nach dem Krieg zurückgehen oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also grundsätzlich ist es so, dass sie sagen, wenn Putin wirklich das Gebiet einnimmt, dann möchten die nicht zurück, weil die fühlen sich nicht wie Russland, die fühlen sich ganz klar wie Europa. Da sind wir auch wieder beim Thema Syrien, das ist einfach eine andere Kultur. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hoffe sogar, ich kann jetzt nur von meiner Gruppe sprechen, dass diese 20 Leute wirklich hier bleiben, weil das ist eine Bereicherung für unsere Stadt. Eine Anästhesistin, ein Psychologe, Buchhalter, Grafiker, Erzieher, Lehrer. Ich weiß nicht, ob ich weiter ausholen soll oder ob bewusst wird, welches Potenzial auch einfach darin steckt, wenn wir uns wirklich jetzt gut um diese Menschen kümmern und denen einfach sagen, du bist okay, so wie du bist. Ja. Ne? Und die Stadt ist nicht alleine. Wir als private Hilfsorganisation kümmern uns um alles. Wir brauchen wirklich nur das Okay, dass sie hier bleiben, in eigenen Wohnungen können. Wir kümmern uns um Sachspenden. Wir sind nicht alleine. Auch ich bin mir ziemlich sicher, wir können auch bei dir in der Kirche, wir können vieles erreichen. Wir brauchen einfach nur Unterstützung der Behörden und nicht nur diese 6 Gastfamilien. Alle, die jetzt in unserer Stadt leben, wir sind gerne bereit, für alle die Verantwortung zu übernehmen, weil da können wir akut im Kriegsgeschehen helfen. Ich kann den Putin nicht verändern, ich kann Russland nicht verändern, aber ich kann bei mir zu Hause in der eigenen Stadt einiges erreichen und damit zumindest ein bisschen Leid mindern.
Das ist voll schön, dass du das sagst, wirklich. Ich, als ich euch besucht hatte und das so alles miterlebt habe, habe ich so eine Szene mitbekommen. Ihr hattet das so am Rande gemacht, so ein bisschen heimlich, um die Leute nicht so zu blamieren. Aber da ging es um diesen 10. Geburtstag. Und es ging darum, dass ihr den Eltern irgendwie nochmal extra Geld zur Verfügung gestellt habt, was aus Spenden kam, damit die selber gehen können und ihrer Tochter ein Geschenk kaufen können. In der Tat. Und als du dem das dem betreffenden Vater das erzählt hast, so mit Versuchen übersetzen, ich glaube, das ist der Englisch spricht.
Ja, oder so. Ja, so ein bisschen so, Englisch geht da.
Genau, so, dass ihr ihm das erklärt habt, hier, nehmt das Geld und kauft eurer Tochter ein Geschenk, hat er dich, ich glaube, er hatte Tränen in den Augen, aber er hat dich in den Arm genommen. Ja. Ich stand daneben, ich war gerade im Aufbruch bin dazu zufällig vorbeigekommen und er hat dich in den Arm genommen und da habe ich gemerkt, du hast nicht nur 25 Leute, und 6 Familien jetzt in deinem Umfeld, sondern du hast 25 neue Freunde.
Ja,
und ich glaube.
Nein, stopp. Ja. Freunde sucht man sich aus. Das ist Familie. Die kamen, ich habe keine Wahl, mich auszusuchen. Ja. Die waren plötzlich da, aber ohne Scheiß, ich weiß ganz genau, jeder einzelne von denen würde genau dasselbe für uns tun.
Ja.
Wir sind in dieser einen Woche so dermaßen zusammengewachsen.
Ja.
Ich hätte vorab niemals gedacht, dass das möglich ist.
Ja.
Aber diese Menschen, die sind der Wahnsinn, wirklich.
Ja.
Ich gebe dir recht, ich habe 25 Freunde, aber ich möchte das noch toppen.
Ja.
Das sind keine Freunde, das ist wirklich zur Familie geworden.
Und ich glaube, das ist auch was, wo die werden sich ein Leben lang die Geschichten erzählen von Judith und Michael Bieker, die sie damals aufgenommen haben. Das werden die ihren Enkel noch erzählen, das sage ich dir. Und das ist auch richtig so. Und das ist cool. Und ich finde das wirklich großartig, das miterleben zu dürfen. Ich habe so eine kleine abschließende Frage noch an dich. Ich könnte noch tausend Sachen fragen, ja. Also, ja, also, es gibt ganz viele Sachen, über die man reden kann, so Zukunftsperspektiven und so, du hast auch erzählt, dass die völlig verdattert waren, dass ihr Leitungswasser einfach trinkt. Ja. So, wie das denn sein kann und so. Ja. Und da gibt's so viele Details auch da dran. Ich würde dich bitten, sag doch nochmal, es gibt so viele Leute da draußen, die jetzt vielleicht auch diesen Podcast hören und die sich fragen, ich würde ja auch gern helfen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jemanden wirklich hier bei mir aufnehmen soll, mit dem ich dann das Klo und die Küche teile und die Dusche und so. Was würdest du Leuten raten, über das hinaus vielleicht, was du sowieso schon erzählt hast, an Motivierendem?
Also grundsätzlich lade ich jeden ein über unsere bekannte E-Mail-Adresse biekerhofhilft@web.de Kontakt zu uns aufzunehmen. Wir können gerne alle bekannten Familien vorstellen. Wir können uns gerne unterhalten. Alle Gastfamilien sind gerne bereit, davon zu berichten. Vielleicht muss es auch gar nicht unbedingt die eigene Couch sein, wobei wir persönlich da keinerlei negative Erfahrungen mitgemacht haben. Aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Älteren oder man weiß, dass seine Eltern ein großes Haus haben und dort ist eine Einliegerwohnung frei. Haben wir auch. Wir haben von Leuten kostenlos eine komplette Einliegerwohnung zur Verfügung gestellt bekommen. Die wollen die nicht vermieten, aber die möchten die als Fluchtunterkunft anbieten. Hm. Ich glaube, jetzt im Moment akut, da wie gesagt unsere Stadt auch vorerst wohl wahrscheinlich keine weiteren Menschen aufnehmen kann, haben wir erstmal für den ersten Schwung soweit alle Leute soweit untergebracht, aber generell für alle Situationen einfach. Muss ich dazu wirklich aufrufen. Es ist ein bisschen wie im Hotel. Es ist ein bisschen beengt und man muss vielleicht manchmal auch warten, bis irgendwie ein Raum frei wird. Zu Spitzenzeiten haben wir uns mit 16 Leuten ein Badezimmer geteilt in diesen besagten ersten Tagen. Aber es geht alles irgendwie. Also wenn jeder ein Stück zusammenrückt und ja, man muss auch Abstriche machen, aber die Abstriche, die wir selber machen müssen im Verhältnis zu dem, was wir dadurch erreichen können, die sind, glaube ich, in dem Verhältnis so gering, dass da jeder wirklich nochmal in sich gehen sollte. Aber wie gesagt, Wohnraum ist gar nicht unbedingt, wer sich das nicht zutraut, ist in Ordnung. Ich würde niemanden dafür kritisieren, aber vielleicht kann jeder in sich gehen, vielleicht ist es ein anderer. Vielleicht kann einer 5 Euro für einen Sprit spenden, vielleicht kann einer ein Fahrrad reparieren, vielleicht hat einer ein altes Fahrrad zu verschenken. Wir werden, wenn wir die Wohnungen durch das Sozialamt wirklich gestellt bekommen, die, wie gesagt, komplett selber möblieren wollen, vielleicht hat man eine alte Küche irgendwo oder nur einen Kühlschrank, eine Waschmaschine, einen Trockner, alles bitte anbieten auf biekerhofhilft@web.de. Wir holen die Sachen ab, wir bauen die Sachen auf. Vielleicht hört das irgendein Handwerker, der sagt, ich bin Maler, ich bin Lackierer, ich helfe bei den Renovierungsarbeiten. Ich weiß es nicht. Jeder, der irgendeine Idee hat oder sich interessiert, kann uns gerne schreiben und dann werden wir darauf reagieren.
Apropos Handwerker. Wenn da draußen Leute sind, die die sich so ein bisschen mit Tiefbau und Boden und so auskennen. Es gibt auch das ist jetzt meine Idee. Mhm. Ja, ist meine Idee. Es gibt auch eine Möglichkeit, den Helfern zu helfen und der Familie Bieker was richtig Gutes zu tun. Die haben nämlich einen Anbau gemacht und vor dem Anbau, vor ihrem Eingang, ist eine Einfahrt und die sieht ganz, ganz schlimm aus, weil die ist bisher noch nicht gepflastert. Aber falls es jemanden da draußen gibt, der sagt, ich mache mal so einen Wochenendeinsatz und ich will den Biekers für das Gute, was sie getan haben, nichts dagegen jetzt. Ich will denen für das Gute, was sie getan haben, was Schönes bescheren. Dann macht mal so einen Wochenendeinsatz am Bieker Hof in Kamp-Lintfort und macht denen mal eine richtig geile Einfahrt, damit die da so richtig Rolls-Royce-mäßig da in ihre Garage vorfahren können. So, das ist jetzt zumindest meine Idee noch gewesen, wie man indirekt
also helfen kann. Danke dir für das Angebot, aber ich bitte eher den Ukrainern zu helfen. Wirklich, mir geht's soweit gut. Ich freue mich natürlich, wenn das Ding fertig ist. Der das eigentlich machen will, hat derzeit Corona. Auch der ist, die Ukrainer helfen auch gerne, weil die sind froh, wenn sie irgendwo helfen können. Aber nein, mir ist es wirklich wichtiger.
Und ausgerechnet der Straßenbauer, den ihr aufgenommen habt, hat ein kaputtes Knie. Ne?
Genau, ausgerechnet der. Wobei da hat sich auch mittlerweile mit Translate war nicht so gut in der Übersetzung. Der ist kein Straßenbauer, der ist quasi sowas wie Straßenbauingenieur.
Ach so,
also der plant das, aber hat seine Leute, die es eigentlich...
Ja, die nie einen Stein selber anfassen.
Also genau, der würde in schlechtem Englisch wahrscheinlich sagen können, was da jetzt gerade zu tun ist, aber man bräuchte jemand, der das auch umsetzt. Aber nein, wie gesagt, ich suche für mich keine Hilfe, ich suche für die Leute, die wir betreuen, Hilfe und ich glaube, wenn die Hilfe dort ankommt, dann haben wir alles erreicht, was wir wollten.
So ist ja der Aki und so ist die Familie Bieker und ich danke dir, dass du dir mit mir ein Bierchen geteilt hast und wir die Zeit jetzt miteinander verbringen konnten. Ich bin total happy über das, was ihr da macht und finde das sehr beeindruckend und ich würde sagen, die Hertha, die stellt uns nochmal ein Bierchen hin hier, oder? Würde ich sagen. Hertha? Ach, die sind schon offen. Schön, komm, dann stoßen wir nochmal an. Und Aki, alles Gute dir und alles weitere in den Shownotes. Und René, auch dir prosten wir fröhlich zu.
René, alles Gute, ich muss los, ich habe noch einiges zu organisieren.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Prösterchen!
Prost!
7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.